SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bettina Kozana. Hallo. Große Aufregung um den türkischen Fußballnationalspieler Merih Demiral. Der hat beim EM-Achtelfinalerfolg seiner Mannschaft den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Demiral hat 2 Tore geschossen und er sagt, der Wolfsgruß beim Jubel zeige lediglich die türkische Identität.
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Ganz so einfach ist es aber nicht, denn der Wolfsgruß kommt von der faschistischen Gruppe Graue Wölfe. Bundesagrarminister Özdemir schrieb auf X, Zitat, die Botschaft ist rechtsextrem und steht für Terror, außerdem für widerlichen Antisemitismus und Christenvertreibung. Mareike Zeck zu den Hintergründen.
Der Wolfsgruß ist das Erkennungszeichen der Grauen Wölfe. Das ist eine rechtsextremistische Bewegung aus der Türkei, die aber auch in Deutschland über 12.000 Anhänger hat. Die Grauen Wölfe werden vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie ein Türkentum propagieren, das über anderen Völkern stehe und weil einige Anhänger auch Gewalt gutheißen. So werden zum Beispiel auch in Deutschland immer wieder diskriminierende oder auch gewalttätige Angriffe auf Kurden, Aleviten und Juden mit den Grauen Wölfen in Verbindung gebracht. Demiral sagt, seine Geste habe keinen politischen Hintergrund und er sagt außerdem, er habe sie gezeigt, weil er sie auch im Publikum gesehen habe. Wenn das so ist, ist es natürlich genau das, was die Rechtsextremisten wollen. Beobachter sagen, die sind im Fußball, in Fanclubs und Vereinen sehr aktiv und rekrutieren da auch neue Anhänger.
Der Zwischenfall hat eine breite Diskussion ausgelöst. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die Aktion von Demiral verurteilt. Und die UEFA hat auch gleich reagiert und eine Untersuchung eingeleitet. Der Sozialpädagoge Burak Yilmaz aus Duisburg beschäftigt sich schon länger mit den Grauen Wölfen. Er sagte im Deutschlandradio, dass Demiral der Zusammenhang klar gewesen sein müsse.
Also ich finde diese Erklärung einfach absolut falsch, weil das ist nicht eine Geste der Türken, sondern eine Geste der türkischen Faschisten, also der Grauen Wölfe. Und da versucht der Demiral eigentlich rechtsextreme Positionen auf die gesamte türkische Gesellschaft zu übertragen. Ein typisches Dominanzverhalten, was man halt eben aus diesen Kreisen kennt. Ich würde mir definitiv mehr Haltung in dem Kontext halt wünschen, nicht nur von Demiral, sondern auch von seinen Teamkollegen.
Bundeskanzler Scholz musste am Mittag den Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort stehen. Es ging um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr, aber der ist noch gar nicht fertig. Scholz sagte heute, mir gefällt, was ich jetzt schon kenne. Er sprach auch von sehr vielen, sehr klugen Maßnahmen, ohne allzu konkret zu werden.
Da geht es zunächst mal ganz materiell um die Sicherheit im Äußeren und Innern. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass in solchen Zeiten eine stabile Bundeswehr, das, was wir für die Polizei tun, für die Dienste, die in der inneren Sicherheit erforderlich sind, große Bedeutung hat. Es geht um die Frage, wie wir es sicherstellen, dass ein gutes Miteinander stattfinden kann. Und natürlich geht es immer auch um Wachstum. Wir brauchen Wachstumspotenziale für die Zukunft, damit nicht das Nullsummendenken das Miteinander beeinträchtigt.
Bis Ende des Monats werde der Entwurf durchs Kabinett gebracht, so der Kanzler. Der Haushalt werde dann zusammen mit einem Wachstumsturbo vorgestellt. Aus der Opposition kam Kritik, so warf etwa der CDU-Haushaltsexperte Mittelberg Scholz Geheimniskrämerei vor. Der Bundestag werde im Dunkeln gelassen und das sei ein unmöglicher Umgang mit dem Parlament. Zwischen den deutschen Städten und den Ortschaften auf dem Land gibt es logischerweise gewisse Unterschiede. Sie werden aber kleiner, sagt der erste Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung. Er wurde heute dem Bundeskabinett vorgelegt. Innenministerin Faeser bei der Vorstellung der Ergebnisse.
Für uns ist wichtig, dass überall die Menschen die Wahlfreiheit haben, wo sie wohnen können, nämlich ob sie gerne auf dem Land wohnen wollen, in kleinen Städten, in strukturschwachen Gebieten, weil es dort schöner ist, weil sie eine Ansicht haben, dass ihre Kinder dort im ländlichen Raum besser aufwachsen können oder aus was für Gründen sich Menschen auch immer dafür entscheiden, in einen Ort zu ziehen. Aber sie sollen eben diese Wahlfreiheit haben und dafür braucht es gleichwertige Lebensverhältnisse und das wollen wir als Koalition fördern. Man soll eben überall in Deutschland gut leben können. Das ist für mich Heimatpolitik.
Wirtschaftsminister Habeck wurde etwas konkreter. Er sagte,
dass die Infrastruktur häufig viel bedeutsamer ist, als wir es einschätzen, für das Gerechtigkeitsgefühl im Land. Die politische Debatte, wie gerecht geht es in Deutschland zu, kreist um Mindestlöhne, kreist um Zuschüsse, um Transferleistungen des Staates. Und das hat ja auch alles seine Bedeutung, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, schlechte Erreichbarkeit der Städte, all das hat eine, so sagt mir der lange die Datenbericht, eine große Bedeutung, nicht nur für die Versorgung von Gesundheitsleistungen, sondern für die Wahrnehmung, wie gerecht geht es in Deutschland zu.
Für den Bericht wurden Daten aus 400 Städten und Landkreisen ausgewertet.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg wird darüber diskutiert, ob die Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen wieder verbindlicher werden sollte. Jetzt gibt es neue Zahlen vom Statistischen Landesamt. Aus Stuttgart, Annika Jahn.
Im vergangenen Jahr sind rund 80% der Schülerinnen und Schüler auf ein Gymnasium gewechselt, die auch eine unverbindliche Empfehlung dafür hatten. Von den Schülern mit einer Realschulempfehlung folgten 2/3 diesem Rat. Am seltensten wurde die Empfehlung für einen Hauptschulbesuch beachtet. Nur 3 von 5 Schülerinnen und Schülern wechselten auf eine Werkreal- oder Hauptschule, wenn dies empfohlen wurde. Die Grundschulempfehlung ist in Baden-Württemberg seit 2012 nicht mehr verbindlich. Lehrkräfte geben sie dennoch ab, um Schülerinnen und Schülern Orientierung zu bieten.
Wie viele Tage pro Woche dürfen SAP-Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten? Der Waldorfer Softwarehersteller bekommt jetzt eine Einigungsstelle für Streitigkeiten rund ums Thema Homeoffice. Das hat das Arbeitsgericht Mannheim entschieden. Betriebsratschef Schick ist optimistisch, dass damit Lösungen gefunden werden.
Ursprünglich wollten wir ja, dass die maximale Flexibilität für die Kolleginnen und Kollegen bei SAP erhalten bleibt. Dass es schwer wird, war im Vornherein klar, weil unsere Arbeitgeberin ist ja mit ziemlich stark mit diesen 3 Tagen Büropräsenzpflicht hier ins Rennen gegangen. Ich glaube, mit diesem Kompromiss kriegen wir es hin, dass an dieser harten Front ein bisschen bröckelt und die Kollegen über 2 Tage hinaus, wenn sie es mit ihrer Führungskraft entsprechend hinkriegen, weiterhin zu Hause arbeiten können. Sie finden daheim teilweise ruhigere Arbeitsbedingungen vor und sind da an der Stelle wahrscheinlich auch produktiver.
Die SPD-Politikerin Dörte Schall wechselt von Nordrhein-Westfalen in die rheinland-pfälzische Landespolitik. Sie soll im Kabinett des designierten Ministerpräsidenten Schweizer Sozialministerin werden. Armin Angele.
Die 46-jährige Schall sei bislang Stadtdirektorin in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen und habe dort als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters gearbeitet, so Schweizer. Zuvor war sie dort auch Dezernentin für Soziales. Sie ist zudem stellvertretende Landesvorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen. Die Politikerin kommt aus Ludwigshafen in der Pfalz und hat in Trier Jura studiert.
Der sogenannte Enkeltrick ist schon lange als besonders perfide Masche von Kriminellen bekannt. Jetzt kommt dieser Trick in der schönen neuen Welt der künstlichen Intelligenz an. Behörden warnen inzwischen vor KI-Schockanrufen und Bastian Kipping vom rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt hat in SWR aktuell erklärt, wie so etwas abläuft.
Grundsätzlich braucht der Täter erstmal eine Stimme von einem Enkel, Tochter, etc., um dann bei dem Elternteil oder den Großeltern anzurufen und dann wird eine Notsituation geschildert. Es bedarf dann immer dringend Geld oder Aushändigung von Wertsachen und durch die KI wird dann die Stimme nachgestellt von der Person.
Wie kann man sich vor solchen Maschen schützen? Noch einmal Bastian Kipping.
Das Einzige, was man machen kann mit gezielten Nachfragen, die tatsächlich nur diese Person beantworten kann oder dass man im Vorfeld gegebenenfalls schon ein Codewort ausgemacht hat, um so auf die sichere Seite zu kommen. Sobald es um Geldforderungen geht, sollte man immer hellhörig werden, am besten direkt auflegen und die bekannte Nummer der Person anrufen.
Und sonst so?
Die Fußball-EM ist übrigens nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch Visitenkarte, Bewerbungsgespräch und Jobbörse. Das Transferfenster ist offen und bei der EM wird reichlich spekuliert, welcher Nationalspieler aus welchem Team kommende Saison von wo nach wo wechseln könnte. Zeit für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann für ein paar Regeln. Dazu zählt, wer im Teamquartier ein- und ausgehen darf. Um die Ablenkung so klein wie möglich zu halten, hat Nagelsmann Nagelsmann verfügt. Zu denjenigen, die nicht ins Quartier in Herzogenaurach kommen dürfen, gehören die Spielerberater. Die Mannschaft soll sich nämlich nur auf eine Sache konzentrieren, das Viertelfinale gegen Spanien. Und damit ist sie vermutlich ausgelastet. Das ist ihr nächster Job.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.